Ja, diese Päckli, die haben auch was mit unserem Projekt Hoffnung zu tun. Ne? Unsere Hoffnungsroboter stehen da. Wir liefern Hoffnung. Ich weiß nicht, einige haben es noch gar nicht mitgekriegt, woher der Gedanke überhaupt kommt. Darum wiederhole ich es ganz kurz. Die Schweizer Post hatte sich vor einiger Zeit überlegt, wir liefern Päckli mit Robotern aus. Und haben dann angefangen zu experimentieren mit selbstfahrenden Fahrzeugen. Eigentlich ist das schon alles Kappes, das ist schon altes Zeug von gestern. Amazon testet im Moment die Auslieferung von Päckli mit Drohnen. Wahrscheinlich fliegen die dann auf eurem Balkon und werfen dann einfach ab. Und dann ist euer Päckli dann da. Also, das ist ganz verrückte Entwicklungen am Gange. Und ihr könnt davon ausgehen, in 10 Jahren kriegt ihr eure Päckli mit Robotern. Das ist ziemlich sicher. Und da habe ich gesagt, es ist doch so wichtig, dass wir auch etwas liefern, dem Menschen. Wir liefern Hoffnung. Das ist unser Job. Als Kirche, als Gemeinde. Wir liefern Hoffnung. Und wir brauchen Hoffnungsroboter. Die liefern Hoffnung mit uns und für uns. Und da ist die ganze Geschichte entstanden, dass wir gesagt haben, unsere Hoffnungsroboter. Ich komme nachher noch drauf. Gott hat heute etwas vor. Sicher? Wisst ihr, so als Pastor macht man sich nach einer Zeit dann Gedanken. Man sieht Sonntag für Sonntag die gleichen Gesichter vor sich und fragt sich dann, was erwarten die eigentlich noch? Eine gute Unterhaltung, ein bisschen Amüsement, einen schönen Sonntagvormittag. Man macht sich so seine Gedanken denn. Und ich möchte euch heute Morgen zusprechen, Gott hätte etwas vor in deinem Leben. Nicht im Leben von deiner Frau, nicht im Leben von deinem Ehemann, nicht im Leben von deinem Nachbarn, in deinem Leben. Ganz persönlich. Und ich möchte das versuchen, heute Morgen auch so persönlich wie möglich zu machen. Dass jeder hier herausgeht nachher und sagt, ja, es war für mich wirklich etwas dabei, was die Kraft hat, Leben zu verändern. Mein Leben zu verändern. Gott hat etwas vor. Und ich möchte euch zu Anfang mitnehmen auf eine Zeitreise. Ich beginne im Jahr 1414. Schon ein bisschen länger her. Ich kann mich nicht so recht erinnern, wie das damals war. Da hat der Herr gelebt. Das ist, weiß es jemand? Wenn ich, nee, nicht ganz. Also wenn ich jetzt einen Schoki hätte, könnte ich einen Schoki anbieten. Jan Hus war das. Schon mal jemand gehört? Der Name? Also die Theologie gemacht haben, sicherlich. Jan Hus. Jan Hus hat gelebt. Na, irgendwo geboren vor 1400. Er war Priester und Prediger. Und zwar das Besondere bei ihm, er war Priester und Prediger und auch später Professor an der Universität in Prag. Er unterrichtete und predigte in Prag. Und das Besondere war, er wurde im Jahr 1414 verhaftet. Warum? Er kämpfte als Vorreformator leidenschaftlich für das Evangelium. Er kämpfte leidenschaftlich für eine Reform der verweltlichten Kirche. Wir müssen uns rekapitulieren. Zu der Zeit verkauften die Katholiken Gnade und Vergebung gegen Geld. Du brauchst Vergebung, also bezahl. Das war das Prinzip. Vergebung gegen Geld. Und damit lebten sie in Saus und Braus, könnte man daraus sagen. Und Jan Hus stellte sich dagegen und sagt, so nicht, das ist nicht Evangelium. Er verkündete Evangelium in Landessprache. Das war unüblich, dass jemand in Landessprache, also in Tschechisch, den Gesang und die Predigten im Gottesdienst hatte. Jeder konnte plötzlich hören, was Gott wirklich sagte. Und das ist etwas Neues gewesen. Zudem stellte er viele Dinge in Frage. Er stellte die Bibel über den Papst. Das war für seine Zeit wirklich sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Und er predigte öffentlich gegen die Verweltlichung seiner eigenen Kirche. Auch das ist nicht ganz ohne. Und so verurteilten sie ihn dann im Jahre 1415 zum Tode auf dem Scheiterhaufen. Weil wenn, dann muss man das ja auch öffentlich machen und da muss das jeder sehen können, wie so ein Heretiker zu Tode kommt. Jemand, der sich gegen den Papst stellt. Aber der Jan Hus hat viele Jahre eine Saat gesät. Er hat viele Jahre lang Evangelium gepredigt und als Professor die nächste Generation Priester ausgebildet. Und so hat er eine Saat gesät in dem Land, die natürlich eine gewisse Unfrieden dann erzeugt mit der Kirche, mit der eigenen Kirche. Und so entstanden die Hussitenkriege, hießen die. 200 Jahre oder waren es noch mehr, verwüsteten diese Kriege Mitteleuropa. Muss man wirklich so sagen. Blutigste Glaubenskriege, denn die Hussiten, das war das Besondere bei ihnen, die ließen sich nicht einfach abschlachten. Die leisteten auch schon mal Gegenwehr. Und so war das ein echter Krieg. Wer ein bisschen mehr davon lesen will, der sollte bei Wikipedia draufgehen, auf die Wikipedia-Seite von Jan Hus. Da steht eine ganz tolle Abhandlung über sein Leben. Aber die Katholiken waren halt reicher, mächtiger, mit mehr Militär. Und so schafften sie es doch weitestgehend, die ersten Evangelischen, müsste man sie nennen, fast völlig auszurotten. Um 1620, also roundabout 200 Jahre später, waren nur noch wenige übrig. Der Leidensdruck wurde unerträglich für die, die noch da waren, und die begaben sich dann auf die Flucht. Nach Norden. Müssen wir uns einfach grob vorstellen. Prag Richtung Norden. Und suchten nach irgendwo einem Platz, wo sie zur Ruhe kommen können, wo sie nicht in Angst leben müssen. Und ein Graf oben im Norden hörte von ihnen und nahm sich der Sache an. Eine Idee? Wer mag mal gerade? Graf Zinzendorf. Graf Zinzendorf nahm sich der ganzen Geschichte an. Der kaufte einen großen Grund, großes Gelände und ließ sie Herrenhut bauen. Und so entstanden die Brüdergemeinden. Sie waren aus der Flucht heraus beim Graf Zinzendorf angekommen, der sich der ganzen Geschichte annahm. Und Herrenhut heißt einfach unter dem Hut des Herrn. Herrenhut. Unter dem Hut des Herrn. In der Ruhe angekommen. Sie konnten nach 200 Jahren und mehr Verfolgung das erste Mal Glauben leben, so wie sie es eigentlich leben wollten. Hier ein Blick von Herren auf Herrenhut. Ich bin wieder zu lang mit dem Schalten. Graf Zinzendorf und Herrenhut. Und das ist der Saal von Herrenhut, den es heute noch genauso gut gibt. Der ist genauso erhalten geblieben. Es gibt es alles noch, steht noch. Warum erzähle ich euch diese Geschichte heute Morgen? Es hat einen Grund. Ich erzähle euch das ja nicht, um euch jetzt zu unterhalten. Ich habe darin etwas gesehen, nicht nur in der Geschichte, in vielen anderen auch, aber in der besonders. Ein Prinzip, wie bei uns manchmal Leben funktioniert. Und so habe ich mir gedacht, wenn das jetzt hier mal dein Leben ist, so der Ball, dieser große. Du kennst den Engine, ne? Ich finde den immer wieder. Wenn das jetzt unser Leben ist, dann gibt es Druck auf dieses Leben. Und wenn der Druck zunimmt, dann irgendwann komme ich in Bewegung. Manchmal kommt Druck auf unser Leben und das treibt uns. Und das, wohin es uns treibt, das ist die Hoffnung. Der Druck treibt uns zur Hoffnung. Glaubt mir, wenn wir diesen Druck nicht erleben würden, wir würden uns nie bewegen. Das ist leider so. Der Mensch funktioniert so zutiefst in seinem menschlichen Wesen. Wenn der Druck da ist, beginne ich irgendwann diesen Mechanismus des Fortspringens. Dann begebe ich mich in Richtung Hoffnung. Plötzlich. Die Tür der Hoffnung ist schon lange da. Die ist schon die ganze Zeit da gewesen. Aber erst wenn was in Gang kommt, dann fange ich an. Ich möchte euch eine biblische Geschichte dazu lesen. Von einem Leidensdruck, der in Bewegung setzt und plötzlich etwas neu macht. Ich habe es leider nicht auf die PowerPoint gebracht, weil ich es erst heute Morgen reingeschrieben habe noch. Steht in Matthäus 9, Vers 20. Matthäus 9, Vers 20. Und siehe, eine Frau, die seit 12 Jahren an einer Dauerblutung litt, trat von hinten heran, berührte den Saum seines Gewandes, also Jesu Kleides. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich gesund. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sagte, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau war geheilt von dieser Stunde an. Diese Frau, das war nicht einfach eine Krankheit, wisst ihr? Die war nicht einfach krank nur, das war mehr. Zu der Zeit hieß eine Dauerblutung zu haben, 12 Jahre lang, hieß 12 Jahre lang für die Frauen seine Tage zu haben. Das alleine ist schon nicht besonders lustig, vermutlich, kann ich nicht mitreden. Aber darüber hinaus war sie 12 Jahre lang unrein aus jüdischer Sicht. Das hieß, sie war gesellschaftlich geächtet. Es durfte niemand mit ihr in körperliche Berührung kommen. Es durfte nicht mal jemand auf ihrem Stuhl sitzen oder auf ihrer Matte liegen. Das heißt, 12 Jahre lang keine Berührung von einem anderen Menschen. Isoliert sein. Zwar unter den Menschen schon, aber ohne Berührung. Und das ist kein schönes Leben. Und es steht im Text, dass sie ihr ganzes Geld ausgegeben hat für Ärzte. Und aus den jüdischen Überlieferungen wissen wir, da waren auch einige ganz kluge Sachen, Vorschläge bei, was die Ärzte damals gemacht haben. Aber 12 Jahre und es ist schlimmer geworden und das ganze Geld ist draufgegangen, da kann man sich ungefähr ausrechnen, wie verzweifelt die war. Was für ein Verzweiflungsmoment das ist, dass sie in die Menschenmenge geht und ein Rabbi berührt. Ein Rabbi berührt. Das war No-Go. Das durfte die nie und nimmer. Und ich befürchte, wenn die das bei einem gewöhnlichen Pharisäer gemacht hätte, die wären ganz übel mit ihr umgesprungen nachher. Dass sie sich das traut, ist ein Akt der Verzweiflung. Und das meine ich mit diesem Druck. Sich unter dieser Not auf Jesus schmeißen. Das meine ich damit. In der Not auf Jesus schmeißen. Auf ihn werfen. Er ist die letzte Hoffnung. Ich werfe mich auf ihn. Das ist die Geschichte für mich von dieser Frau. Sie warf sich auf ihn. Ich meine, sie ging ja den Saum des Gewandes berühren, heißt da unten auf der Erde, in der Menschenmenge, im Staub. Die musste ganz nach unten, in den Dreck, um ihn zu berühren am Saum. Den unteren Weg gehen und die letzte Hoffnung bei ihm finden. Sich auf Jesus werfen. Und das ist das, was ich darunter verstehe, unter der Hoffnung, die von Gott kommt. Das ist eine Hoffnung, die das alles oder nichts ist. Wisst ihr, wenn wir in der Not sind, dann beten wir ein bisschen und hoffen, Gott tut was. Ja, Ist auch gut, wenn wir das nicht vergessen. Aber das hier ist sein Leben auf ihn werfen. Das ist ein Unterschied. Ein Riesenunterschied. Das ist beim Pokern all in, heißt es. Ich werfe alles rein. Ich möchte das jetzt mal praktisch machen, damit ihr eine Vorstellung davon kommt, habt, was das im Alltag bedeuten kann. Arbeitsstelle. Ich weiß, es ist nicht gut. Und ich weiß, eigentlich müsste da irgendwas passieren. Und ich weiß, eigentlich. Und dieses eigentlich sagt doch schon, naja, es könnte ja noch schlimmer kommen. Noch geht's ja. Und dann ist die Frage, wie viel Druck muss ich auf den Ball geben, bis er fortspringt? Wie viel muss noch geschehen, bis ich mich bewege? Wie viel muss geschehen, bis ich mich auf Jesus werfe? Bis meine Gebete nicht mehr so brav sind und meine Gebete ein auf ihn werfen sind? Wie viel muss geschehen? Meine Ehe. Was muss geschehen, bis ich mich auf Jesus werfe? Meine Kinder. Jeder hat seine Baustelle. Braucht mir nichts erzählen. Jeder hat das, wo er dran knabbert. Die Frage ist immer, was muss geschehen, damit ich vom braven Beter zu einem werde, der sich auf Jesus wirft? Was muss geschehen? Und ich habe gelernt, Gott lässt das zu, diesen Druck, diesen Schmerz, der auch da entsteht. Er lässt es zu, damit wir uns lernen, auf die Hoffnung zu werfen. Damit wir lernen, uns auf die Hoffnung zu werfen. Offensichtlich brauchen wir einen gewissen Leidensdruck, um uns aus diesem Bereich des Lebens herauszubewegen. So wie die Hussiten, bis die sich mit einem Eselkarren auf dem Weg 600 Kilometer nach Norden machen. Da braucht es ein bisschen für. Es braucht ein bisschen, um uns aus der Komfortzone rauszuholen. Denn das ist die Komfortzone. Die Komfortzone ist das Brave, das Liebe. Wisst ihr, ich möchte euch von dem Glas Wassertrinker aus dem Kelch der Gnade zu einem Taucher machen, der im Meer schwimmt. Das ist der Unterschied zwischen, Herr, bitte, mach doch meine bessere Arbeitsstelle, zu einem, der sich auf Jesus wirft und sagt, alles oder nichts, du machst oder ich habe nichts. Da ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Jesus, das ist das Lebenswasser. Und er möchte uns zu trinken geben, aber wir sollen in dem Moment daraus trinken, wenn wir drin schwimmen. Das ist kein Wasserhahn und kein Glas, sondern eintauchen. Das ist der Unterschied. Du sollst dich lernen, in das Meer der Gnade zu stürzen. Ein anderer Weg bleibt nicht. Und ich möchte euch Mut machen, aus dem braven Beten herauszukommen. Ehrlich jetzt. Das ist auch gut, wenn ihr das nicht vergessen habt. Aber es ist ein Unterschied da drin. Ein Riesenunterschied. Und wir sind zusammen, wir hier zusammen hier, heute Morgen. Wir sind die Connect GmbH. Das habt ihr letzte Woche bei Marco schon gehört und bei mir vor 2 Wochen oder 3 Wochen. Wir sind die Connect GmbH, eine Gesellschaft der berechtigten Hoffnung. Das ist GmbH, eine Gesellschaft der berechtigten Hoffnung. Und die Menschen um uns in unserem Leben sollen an uns sehen können, was es heißt, auf die Hoffnung Jesus zu setzen. Wir sollen es an uns, an unserem Leben erkennen können, sehen können. Da brauchst du gar nicht groß reden, du wirst immer, Spritze. Wo ist meine Hoffnungsspritze überhaupt? Irgendwo habe ich die. Hier, meine Hoffnungsspritze. Ich sage nicht, du musst die Leute mit Hoffnung bespritzen, sondern du wirst Wenn du dich beginnst, auf Jesus zu werfen, brauchst du gar nicht über die Hoffnung reden. Das werden die von ganz alleine sehen. Weil dein Leben etwas völlig anderes ausstrahlen wird. Etwas völlig anderes in Bewegung kommt. Wir sind eine GmbH. Eine Gesellschaft der berechtigten Hoffnung. Und die Bibel fordert uns auf, von der Hoffnung, wenn wir denn gefragt werden, zu reden. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Die werden zu uns kommen und fragen dann. Die werden zu uns kommen und fragen. Jesus brachte den Menschen seiner Tage Hoffnung. Wir müssen uns die Zeit so ein bisschen vorstellen, dass die natürlich relativ verzweifelt waren. Die Pharisäer war auch so eine Gesellschaft der verkauften Gnade. Und die davon gut lebten, das waren sie. Sie verwalteten die Gnade Gottes und wer bezahlte und sich entsprechend beteiligte, konnte ein bisschen abhaben. Und Jesus kam zu ihnen und war ihre Hoffnung. Er war ihre Hoffnung. Die Pharisäer hofften auch einen Führer, der sie von den Römern und vom gehassten Herodes befreit. Aber das war was anderes. Die Menschen der Tage erhofften, von der Last der Pharisäer befreit zu werden. Denn das war die große Last. Sie verkauften Gnade Gottes teuer für Geld und Leistungen und Naturalien. Das, was der liebende Vater verschenken wollte, kostete bei ihnen dann plötzlich was. Das war Betrug eigentlich. Vergebung gegen Geld. Das ist Ablasshandel. Das ist einfach Ablasshandel. Und weil dieses verkaufte Gnade bei uns gar nicht mehr so präsent ist, das ist nicht mehr so drin. Wir kennen das mit dem Ablass gar nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Das ist ja schließlich schon 500 Jahre her, lutherische Reformation in Wittenberg. 500 Jahre. Deswegen zeige ich euch das, was vor 500 Jahren passiert ist, heute. Das bauen wir jetzt ein, in die Predigt. Warum das damals so weltbewegend war, was da geschehen ist. Und dann zeige ich euch, was es für heute bedeutet.
Deine Schatztruhe, angefüllt mit Verdiensten. Verdienste von unserem Herrn Jesus, der Jungfrau Maria und der Heiligen, die Kraft ihres untadeligen Lebens Verdienste erworben haben, die sie mit uns elenden Sündern teilen. Diese Schatztruhe steht euch heute Abend offen. Hört ihr nicht die Stimmen rufen? Die Stimmen, wie sie schreien. Hört eure verstorbenen Eltern, eure Großeltern, eure Onkel, Tanten, wie sie rufen, geliebtes Kind, geliebtes Kind. Schon mit ein paar Münzen ist es euch gegeben, sie von Strafe und Schmerz zu befreien. Hört doch, öffnet die Ohren weit, der Vater ruft seinen Sohn. Die Mutter, ihre Tochter. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Gottesfürchtiger Mann, habt ihr ein Geldstück für Christus? Stehen hier bereit, um euren eigenen Namen oder den Namen eurer Lieben hierauf zu schreiben. Euer Freibrief zu den ewigen Freuden des Paradieses.
Ausgestellt vom Erzbischof von Mainz. Woher hast du das?
Aus Hüterbuch. Ich habe es in der Kirche gekauft.
Das ist nur Papiana. Diese Worte bedeuten.
Es taugt nichts?
Hab nun Vertrauen in Gottes Willen. Spar dir dein Geld. Kauf Grete was zu essen. Furchtbar. Unversöhnlich. So habe ich Gott empfunden. Bestraft uns in diesem Leben, übergibt uns nach dem Tod dem Fegefeuer, verurteilt Sünde dazu, für alle Ewigkeit in der Hölle zu brennen. Aber ich täusche mich. Diejenige, die Gott als zornig sehen, sehen nicht sein wahres Gesicht. Sie blicken auf einen Schleier, als seien vor seinem Antlitz dunkle Gewitterwolken aufgetaucht. Wenn wir wahrhaft glauben, dass Jesus Christus unser Erlöser ist, dann haben wir einen Gott der Liebe. Und wer auf Gott, unseren Herrn, vertraut und glaubt, sieht sein freundliches Herz. Und wenn der Teufel euch eure Sünden ins Gesicht wirft und erklärt, dass ihr Tod und Hölle verdient hättet, sagt ihm dies. Ich gebe zu, dass ich Tod und Hölle verdient habe, na Mensch. Weil ich einen kenne, der für mich gebüßt und der alle Schuld für mich auf sich genommen hat. Sein Name ist Jesus Christus, Sohn Gottes. Und wo er ist, oh ja, dort will auch ich sein.
Ich habe mit den 5 Minuten Filmausschnitt euch zeigen wollen, worum es geht. Verkaufte Gnade gegen echtes Evangelium. Und es ist bis heute immer wieder, dass Gnade Gottes verkauft wird oder gegen Bedingungen abgegeben wird. Dass Bedingungen gestellt werden. Vergebung, ja, aber mindestens 5 Rosenkränze und 10 Vaterunser beten. Oder. Aber die Gnade Gottes ist gratis. Sie ist geschenkt für den, der darauf vertraut. Und das war das Revolutionäre damals, zu Reformationszeiten. Und es bleibt revolutionär bis heute. Bis heute ist das der Kern der Botschaft. Die Pharisäer waren zu Jesu Zeiten aus dem gleichen Holz geschnitzt. Auch sie verkauften Gnade Gottes. Eigentlich hatten sie bereits in Abraham einen gefunden, der an den gnädigen Gott glaubte. In David einen König gehabt, der den gnädigen Gott gefunden hatte. Aber doch sind sie immer wieder zurückgeschlagen ins Verkaufen, weil es ist ein gutes Geschäft. Die Pharisäer hatten eine penetrant kleinliche, die Gnade Gottes verkauft und haben eine penetrant kleinliche Buchhaltungssystem für Sünden entworfen. Was darf man, was darf man nicht? Alle mussten zahlen und sie partizipierten an dem System. Doch Jesus kam und brachte die Hoffnung, dass Gott anders ist, dass das nicht stimmt. Er erzählte von einem anderen Gott und seine Gleichnisse handelten von einem anderen Gott, einem liebenden Vater, bei dem die Kinder in die Arme sich hineinflüchten können, der den Unwerten wie die blutflüssige Frau in die Arme nimmt, obwohl die Menschen sie für unwürdig erklären. Er erklärte ihnen einen anderen Gott, den, der den Menschen die Lasten abnimmt, die Wunden heilt, wie wir es eben gesungen haben. Jesus war ihre Hoffnung auf einen anderen Gott, als die Pharisäer verkündeten. Und ist es bis heute. Das ist Evangelium. Jesus ist unsere Hoffnung, dass wenn wir uns auf ihn werfen, auf ihn allein, dass wir nicht zuschanden kommen, sondern Annahme und Aufnahme finden. Und deswegen kamen sie damals in Scharen zu Jesus. Sie warfen sich auf ihn förmlich. Und später kamen sie zu Jan Hus und danach zu Luther. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Denn sie alle verkündeten einen liebevollen, barmherzigen Gott. Und nicht derjenige weiterkommt, der Geld bezahlen kann. Jesus brachte eine Botschaft der Hoffnung, dass man sich mit seinen Problemen auf ihn werfen kann und nicht verworfen wird. Und dass das auch nicht teuer ist, sondern letztlich unser Vertrauen kostet. Dass wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, nicht enttäuscht wird. Die Hussiten damals wagten die Flucht. Es war der Druck zu groß geworden und sie Richtung Norden. 600 Kilometer, 700 Kilometer, vielleicht noch mehr, ich weiß es nicht. Nach Norden, mit dem Eselskarren zu Fuß, bis da ein Graf ist, den Gott parat gemacht hat, ihnen Aufnahme zu geben. Und ich möchte die Geschichte ein bisschen weiter erzählen von Herrnhut, weil dadurch dann etwas möglich geworden ist. Ihr sollt das Gottes Wirken dahinter dann sehen, was daraus möglich wird. Wie geht die Geschichte in Herrnhut weiter? Der Graf selbst erlebte einiges an Anfeindungen, denn das waren Ausländer, denen der ein Dorf baute. Das waren Fremdlinge, denen er erst Unterkunft und nachher Gelände gewährte. Aber der Graf konnte etwas dahinter sehen. Gott hat was vor. Mit ihm, mit der ganzen komischen Gesellschaft da. Er hatte was vor. Und er baute mit ihnen eine Gemeinde, eine der wichtigsten, die in der Zeit entstanden sind. Und Gott stellte sich zu ihnen und sie erlebten ihr Pfingsten. Die haben Pfingsten nochmal erlebt. Eine Ausgießung des Geistes auf eine völlig übernatürliche Ebene. Was war geschehen? In den ersten 5 Jahren des Bestehens hatte die ganze Gemeinschaft keine Kraft. Die waren zerstritten, die sind sich an den Kragen gegangen. Die hatten keine Kultur miteinander. Und dann setzte der Pfarrer, der dort zuständig war, einen Abendmahlsgottesdienst an. Und rannte vorher durch die Häuser und sagte, bereitet euch vor, Gott hat was vor. Heute Abend. Gott hat heute Abend was vor. Er ist durch jedes Haus gegangen, hat den Leuten gesagt, Gott hat was vor, bereite dich darauf vor. Und sie kamen mit einer Erwartung, heute Abend passiert's. Heute passiert's. So wie bei der Konferenz, die wir jetzt haben werden, nächstes Wochenende. Wir sollten die Erwartung haben, da passiert etwas. Massiv. Die Erwartung. Und auf dem Weg damals zu diesem Abendmahlsgottesdienst kam es schon zu Aussöhnungen, zu Versöhnung auf dem Wege. Und es gab eine Kettenreaktion, eine ums andere. Die Abendmahlsfeier im Saal konnte erst eine Stunde später beginnen, vor lauter Tränen und Versöhnung. Übernatürlich. Übernatürlich, weil der Geist Gottes da war. Und es herrschte ein Geist der Anbetung dort. Sie haben wirklich gebetet bis nach Mitternacht. Das ist für uns unvorstellbar manchmal, ne? Stellt euch mal vor, ich würde euch sagen, komm, lasst uns weitermachen um 12. Essen gibt es erst später. Komm, weitermachen. Bis nach Mitternacht haben die gemacht. Anbetung. Und sie gingen nach Hause nachher und sagten, wir haben gelernt, uns zu lieben, gegenseitig. Das war ein Zitat. Und dann brach ein Geist des Gebets aus, darausgehend. 2 Wochen nach diesem Pfingsten begannen sie mit einer Gebetswache, dass sie beständig, durchgehend, 24 Stunden, war immer einer am Beten. Nee, mindestens zu zweit, Entschuldigung, immer zu zweit. 120 Jahre lang haben sie das durchgehalten. 120 Jahre lang durchgehalten, jeden Tag permanent am Beten. Der Grundsatz war, es soll nicht einer arbeiten gehen, wenn nicht auch einer betet. Ein Geist des Gebets ausgebrochen. Und dann wurde noch etwas sichtbar. Aus diesem Gebet heraus gab es einen missionarischen Eifer. Einen missionarischen Eifer. Der Graf Zinzendorf stellte sich nach vorne und sagte dann, so 6 Monate nach der Gebetswache beginnen, wir haben den Eindruck, wir sollen Leute aussenden in die Mission. Das war was völlig Neues als einzelne Gemeinde. Wir sollen aussenden in die Mission. Und nach kurzer Zeit traten dann 26 Brüder vor. Und es geht um die Mission, nicht von Hamburg oder sowas. Braucht er nicht denken. Nein, von westindischen Inseln, Grönland und der Türkei. Das waren ihre Ziele, die Gott ihnen aufs Herz legte. Ich habe erst mal schauen müssen, wo ist überhaupt Westindien? Nicht bei Indien. Nicht, dass ihr denkt, das ist bei Indien. Ich habe es mal nachgeschaut. Das ist der Golf von Mexiko, so um Kuba rum, die ganzen Inseln. Das ist Westindien. Und zu der Zeit damals waren das Never-Come-Back-Tours. Da fuhr man einmal hin und blieb den Rest des Lebens da. Weil das gab keine Schiffsverbindung, keine geregelten. Viele der Brüder, später dann, ließen sich auch in Südafrika als Sklaven verkaufen, um in die geschlossenen Gemeinschaften der Sklavenschaft hineinzukommen und dort das Evangelium zu verkünden. Ist verrückt. Jetzt müsst ihr euch aber mal vorstellen, wie die Missionare ausgewählt wurden. Also beim ersten Mal haben sie noch gefragt, wer möchte denn jetzt? Und dann haben sie sich hingesetzt und haben gesagt, nee, das stimmt nicht. Das ist geistlich nicht richtig. Und haben dann die Ältesten alle auf einen Zettel geschrieben, auf ein Lösli, die sie für fähig halten. Und dann wurden die Leute ausgelost. Ich weiß nicht, ob du Mitglied einer Gemeinde wärst, wenn du nicht wüsstest, ob du Ende des Jahres nicht irgendwo in Grönland sitzt. Das ist nicht attraktiv unbedingt. Aber sie hatten ein Gottesverständnis davon, dass Gott sie benutzen möchte und mit ihnen und dem Heiligen Geist unterwegs sein möchte. Und dann spielt es keine Rolle, ob es schön warm ist, wie in Westindien, auf Kuba, oder so kalt wie auf Grönland. Wenn Gott gebrauchen will, will er gebrauchen. In den 20 Jahren nach ihren Pfingsten sandten die Herrenhuter mehr Missionare aus, als jemals vorher in ihrer Zeitepoche oder nachher gewesen ist. 100 Jahre später hatten sie bereits 42 Missionsstationen weltweit, also Stationen. Und sie haben wirklich bis ans Ende der Erde ausgesandt. Zurück zum Thema Hoffnung, wo wir eigentlich gestartet waren. Zurück zur Hoffnung. Jesus will uns herausholen aus unserer Problemzone. Er will uns herausholen aus unserer Problemzone. Denn wisst ihr, manchmal ist das Schlechte, Gewöhnliche attraktiv. Solange ich mich nicht bewegen muss, ertragen wir doch einiges. Jeder für uns. Mal ganz ehrlich, wir suchen doch erst einen anderen Arbeitsplatz, wenn der Druck so elementar geworden ist, dass wir gar nicht mehr anders können. Die Prinzipien als Mensch laufen so. Und Jesus möchte uns da hinausholen. Möchte sagen, warte doch gar nicht erst ab, bis der Druck unerträglich wird. Warte doch gar nicht erst ab, bis es so schlimm wird, dass man sich nicht bewegen kann. Er zeichnet dir vorher schon die Hoffnung am Horizont auf und sagt, lerne, dich auf mich zu werfen. Lerne, ohne dass der Druck unerträglich ist, dich auf mich zu werfen. Dass ich deine Hoffnung bin, dass ich dein Erlöser bin und für dich etwas parat habe. Wir haben eben in Lobpreiszeit 3 Prophetien gehabt, die ganz konkret geworden sind, die in diesen Kontext hineingehören. Dass Gott möchte, dass sich etwas bewegt. Wir haben 3 konkrete Prophetien gehabt für Menschen, die hier sind heute Morgen und zu denen Gott reden möchte. Und ich möchte jetzt gerne den Daniel und die Manuela und die Claudia nach vorne bitten. Erzählt doch das, was Gott euch eben gezeigt hat im Gebet, weil ich denke, das gehört jetzt hierher.
Gott hat mir gezeigt, dass es Menschen gibt, wo Angst und Hoffnungslosigkeit haben, die heute da sind. Und dass eigentlich keinem würde Jesus geben, aber eigentlich denke ich selber schon. Ich habe mich selber in die Situation gebracht. Ich muss zuerst wieder gut werden. Ich muss zuerst wieder etwas ändern. Dann kann ich vielleicht mit dem zu Gott kommen. Aber Jesus sagt, du musst nicht selbst gut werden. Du bist es nicht. Du bist nur frei von der ganzen Angst, von dem ganzen Druck, wenn du zu mir kommst. Und du kannst zu mir kommen, so wie du bist.
Laut Psalm 39, ich weiß nicht genau welcher Vers, ist es eine unumstößliche Tatsache, dass jeder Mensch schon bevor er auf die Welt kam, das Lebensbuch hat von Gott geschrieben. Und ich habe in einem Bild in der Lobpreiszeit gesehen, dass ein Buch fast nicht zerstört ist. Es betrifft eine Person, die einfach nicht weiter weiss. Im zweiten Bild habe ich gesehen, dass das Buch ganz schön und ein 8. vorgerufen. Und 8. steht für unendlich oder ewig. Und es steht auch für Neubeginn. Und ich habe ganz stark den Eindruck gehabt, hier ist mindestens eine Person, die an dem Punkt ist, wo man neu anfangen. Und Gott sagt dir, heute ist ein Tag. Heute ist der Tag, wo ich mit dir neu anfange. Und es ist in seinem Wunsch, dass was im Buch geschrieben steht, in Erfüllung kommt für dein Leben.
Ich habe eine Person gesehen, die vor einem Abgrund steht und nebenan hat eine Brücke, eine Lebensbrücke, die aber ganz kaputt ist. Total auseinandergeht. Und die Person überlegt, ich soll jetzt die Brücke flicken, aber wie mache ich das? Und das war so eine Trostlosigkeit gewesen. Und dann habe ich gesehen, wie Gott seinen Finger zwischen den Abgrund legt und wie eine Brücke schlägt mit seinem Finger vom einen zum anderen. Über den Abgrund. Und es soll auch Gottes Größe symbolisieren, wie Länderfinger, um unsere grossen Abgründe zu füllen. Und er hat dir die Gnade schenken.
Ihr seht, es geht um dich. Es ist was Persönliches. Es geht darum, dass Gott unser Leben berühren möchte, dein Leben berühren möchte. Und das wünsche ich mir so sehr, dass die gnädige, heilende Hand Gottes auf dein Leben kommen kann und etwas tun kann. Er spricht dich direkt an durch solche Prophetien. Die 3 wussten nicht, über was ich spreche. Aber Gott hat uns das aufs Herz gelegt, heute unabhängig voneinander, dass er sagen möchte, hey, es ist was möglich in deinem Leben. Wenn du zulässt und dich lernst, auf mich zu werfen, ist was möglich. Und ich möchte euch einladen, dass wir eine Zeit nehmen jetzt hier zusammen, wo das Ministry-Team vorne ist und wo wir gemeinsam dafür beten können, dass er seine Hand auf unser Leben legt, seine Heilungskraft sichtbar wird. Dass wir gemeinsam miteinander uns auf Jesus schmeißen, werfen, dass er unsere Hoffnung ist und nicht irgendwas Konstruiertes, sondern er selber als Person. Und er möchte das sein für dich. Und ich möchte dich einladen jetzt, lass dich berühren. lass dich berühren von diesem liebenden, gnädigen Gott, der es gut meint mit dir. Und ich möchte das Ministry-Team bitten, auch nach vorne zu kommen. Und dass, wenn du sagst, ich möchte jetzt gerne diese Gelegenheit nutzen, dass du sagst, ja. Aber noch eines ganz besonders. Noch eines ganz besonders. Vielleicht weißt du jemanden, der nicht hier ist, wo du sagst, der müsste das eigentlich hören. Schleif ihn doch mit zur Konferenz nächstes Wochenende. Da geht es wirklich um Lebensheilung. Nichts anderes wird Thema sein. Dass Gottes gnädige, heilende Hand auf das Leben kommt. Nimm doch die Gelegenheit wahr, nächsten Freitag, Samstag, Sonntag. Nimm Freunde mit, von denen du weißt, sie könnten diese heilende Hand Gottes auf ihrem Leben benötigen. Du sagst, komm, lass doch mal diese Berührung zu. Lass doch mal zu, dass seine Heilungskraft zu dir kommt. Ja? Ich lade euch ein, kommt nach vorne, lasst euch dienen in der Kraft des Geistes. Dafür sind wir da, um euch zu dienen, nicht für mehr.